Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist Thomas Meier. Er trifft schon wieder einen Mediziner. Ich freue mich, hier bei Dr. Lukidis zu sitzen in der Klinik Bel Air in Schaffhausen. Guten Tag, Herr Lukidis.
Guten Tag, Herr Meier.
Sie sagten mir gerade vorhin, Sie sind Grieche. Das heißt, Sie sind in Griechenland geboren?
Ich bin in Griechenland geboren, gewachsen, habe ich auch dort studiert.
Was hat Sie in die Schweiz geführt?
Also 2010 hatten wir in Griechenland eine Finanzkrise und leider konnten wir unseren Beruf nicht dort ausüben. Wir hatten keine Plätze bekommen in den Krankenhäusern. Und deswegen habe ich dann Bewerbungen gemacht und nach Deutschland geschickt. Meine erste Stelle war in Deutschland. Ich habe dort insgesamt 2,5 Jahre dann gearbeitet und gelebt. Und 2,5 Jahre später habe ich ein Angebot von Kantonsspital Basel-Land bekommen, das ich sehr interessant fand. Und deswegen bin ich dann in die Schweiz umgezogen.
Und wie ist das, wenn das eigene Land einem keine Arbeitsstelle geben kann?
Das ist ein trauriges Gefühl, weil es ist ein Land, das bildet dich, also es gibt dir deine Ausbildung, bildet dich aus, gibt dir dann die Struktur, dass du und die Basis, dass du als Arzt arbeiten kannst, als Facharzt. Und danach bekommst du keine Stelle. Das ist ein trauriges und auch für die Zukunft des Landes und für die jungen Leute und für die Population, das ist keine gute Option.
Also das heißt, man könnte sagen, Sie waren ein Flüchtling.
Wir haben in Griechenland so einen Begriff, Brain Drain. Das bedeutet, alle Fachleute, die dort ausgebildet wurden, haben keine Arbeit gefunden und die meisten sind ins Ausland umgezogen. Und es ist wie eine Art Flüchtling.
Aber Sie haben sich nie gefühlt wie ein Geflüchteter?
Nein.
Das war keine Flucht für Sie?
Nein, das war keine Flucht für mich, weil ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte eine Stelle finden, wo ich meine Kenntnisse zeigen wollte. Und das habe ich in Deutschland und in der Schweiz gefunden.
Aber trotzdem haben Sie Ihre Familie und Ihr gesamtes Umfeld zurückgelassen.
Ja.
Wie war das für Sie?
Am Anfang war es sehr schwer, weil ich bin in Griechenland gewachsen und dort gewöhnt mit dem Leben und die Verwandtschaft und die Freunde. Die ersten 2 Jahre in Deutschland meistens war es schwer, aber im Verlauf habe ich mich gewöhnt und neue Freundschaften gemacht und dann auch wohlgefühlt im Verlauf.
Wie lange dauerte es, bis Sie sich wohlfühlten in Deutschland?
Das ist abhängig vom Charakter. Also ich bin ein Charakter, der sich schnell anpassen kann. Für mich hat es ungefähr so 1 Jahr gedauert, bis ich mich wohlgefühlt habe. Man muss auch das neue Lebensstil lernen, auch bei den Krankenhäusern die Struktur, wie man dort arbeiten kann, wie man weiter dann man muss das Gesundheitssystem lernen und damit man auch so nutzvoll und effektiv für die Patienten ist.
Und als Sie da ankamen, haben Sie niemanden gekannt? Wie haben Sie dann Ihre Freizeit verbracht?
Also die ersten 3 Monate hatte ich ein Zimmer in ein Wohnheim, weil meine erste Stelle war in Münster, in Westfalen, in Deutschland. Und ich hatte leider keine Freizeit, weil ich habe bis um 19 Uhr gearbeitet und danach bin ich ins Zimmer zurückgekommen und eigentlich so ausgeruht, so Internet, Fernsehen. Also ich hatte nicht leider so viel Freizeit. Am Wochenende war ich fast immer allein. ich versuchte so, ich hatte andere Freunde, die in anderen Städten in Deutschland waren, und ich versuchte so mit denen Kontakt zu nehmen und sie zu besuchen, oder das Gegenteil, dass sie mich besuchen. Also die ersten 3 Monate war es, bis ich so mit der Zeit Leute kennengelernt habe, war es schwierig.
Und wie haben Sie die Deutschen empfunden?
Also die Deutschen, ich kannte die Deutschen von früher, weil mein Vater hat seinen Facharzt in Deutschland gemacht, in Frankfurt. Deswegen kannte ich auch die deutsche Sprache. Wir waren gewöhnt, also in Deutschland zu wohnen. Es war nicht für mich so eine, so sagen wir, etwas ganz Neues. Trotzdem, es ist schwierig, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Die Leute kennen dich nicht, und damals war auch eine Situation, wo Griechenland finanzielle Probleme hatte, und es gab Probleme zwischen Griechenland und Deutschland. Deswegen war es nicht so einfach, mit den Leuten so Leute kennenzulernen, Freundschaften zu machen.
Haben Sie Abneigung wahrgenommen?
Ich hatte auch also viele Abneigungen, auch von Kollegen, auch von Patienten am Anfang. Die aber mit der Zeit, wo die mich kennengelernt haben, besser geworden sind.
Und was kann ein Patient oder eine Patientin für eine Abneigung haben gegenüber einem Arzt?
Also die hätten gerne einen deutschen Arzt als behandelnden Arzt.
Also einfach keinen Nicht-Deutschen?
Ja, genau.
Egal, ob er Grieche ist.
Keinen Ausländer.
Okay. Ja, ja. Okay. Ist das etwas, was Sie auch in der Schweiz wahrgenommen haben?
In der Schweiz war das nicht so. In der Schweiz war es, also ich bin in der Schweiz gekommen mit dann auch in eine bessere Position. Aber die Leute in der Schweiz, ich finde die Leute in der Schweiz mehr offen. Es ist abhängig auch, wo, in welcher Stadt und in welchem Spital du bist. Weil in kleinen Orten, wie zum Beispiel in Deutschland, in Münster, wo ich war, sind die Leute mehr konservativ. Es ist nicht so einfach, die sind nicht offen. In Basel und danach auch in Frankfurt, wo meine zweite Stelle in Deutschland war, sind die Leute mehr offen, weil es wohnen viele Ausländer dort. Und die sind offen dann, die Einheimischen mit den Leuten, die von anderen Ländern kommen.
Sie sind Hämatologe, das heißt, Sie arbeiten mit dem Blut. Können Sie gut Blut sehen? Wenn jemand blutet, ist das...
Also das ist für mich kein Problem, obwohl ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren habe ich meine Hand geschnitten, und ich habe mein Blut gesehen und umgekippt. Also dein eigenes Blut zu sehen ist nicht so einfach, aber gut, insgesamt, ich habe kein Problem, weil ich sehe viele, ich bin auch, also wenn die Leute Probleme haben mit Blutungen oder Operationen, die Kollegen von der Chirurgie, ich bin immer dabei, sie zu helfen, also das ist kein Problem für mich.
Also kann man sagen, dass Sie hier in der Klinik derjenige sind, der am besten Blut sehen kann? Fremdes?
Ja, ja, ja.
Wie sind Sie zur Hämatologie gekommen?
Zur Hämatologie gekommen bin ich zufällig. Mein Vater war in Griechenland Kardiologe, Chefarzt für Kardiologie in Thessaloniki, in meiner Heimatstadt. Und in Griechenland muss man 1 bis 2 Jahren immer Landdienst erfüllen. Also man muss auf eine Insel gehen oder in einen kleinen Ort, wo man dort als Arzt nach dem Studium dienen muss. Und ich war 2 Jahre, habe ich in Korfu gearbeitet, auf der Insel. Und dort habe ich Dienst im Spital gemacht, wo ich den Hämatologe kennengelernt habe, den Kollege. Und er hat mir gesagt, komm in meine Sprechstunde oder wir können zusammen mikroskopieren, das Blut im Mikroskop zu sehen. Und ich habe das sehr interessant gefunden. Und dann im Verlauf habe ich mich für die Hämatologie entschieden.
Gab es noch andere Fachrichtungen, die für Sie interessant gewesen wären?
Kardiologie war immer immer die erste Wahl wegen meines Vaters, weil ich habe auch oft seine Sprechstunde folgen können. Aber das waren die 2 Optionen, die ich hatte. Aber dann, als ich Hämatologie mehr lernte, habe ich mich für die Hämatologie entschieden.
Und dieser Moment, als Sie ins Mikroskop guckten und das Blut sahen, war das ein magischer Moment
ja,
für
ja,
Sie?
Ja, das war ein magischer Moment.
Warum?
weil die Hämatologie ist eine sehr breite Facharzt, das ist hat ein sehr breites Spektrum. Ein Hämatologe kann die Diagnose bis zu der Therapie machen. Das bedeutet, ich sehe das Blut im Mikroskop oder ich sehe die Knochenmark im Mikroskop, wo die Blutzellen alle produziert werden. Ich kann eine Diagnose herstellen und danach die Patienten therapieren. Also ich verfolge die Patienten von A bis O. Und der erste Moment, wo ich die Blutzellen dann gesehen habe oder die Knochenmarkzellen gesehen habe, war für mich eine so, wie, weil das hat mir sehr gut, das habe ich sehr interessant gefunden und das hat mich so sehr spannend, es war sehr spannend für mich, habe ich mich auch dann für die Hämatologie definitiv entschieden.
Was war spannend daran für Sie?
Alle Blutzellen zu sehen. Wir haben verschiedene Blutzellen im Blut. Normale Blutzellen, kranke Blutzellen, wie der Organismus sich entwickelt, wie die Blutzellen sich entwickeln, wie das Blut aussieht, wenn jemand einen Infekt hat, wenn das Blut aussieht, wenn jemand eine Bluterkrankung hat. War alles für mich sehr interessant und spannend.
Also Sie sehen, ob das Blut gesund ist oder ob es nicht gesund ist. Und dafür müssen Sie es aber unter dem Mikroskop anschauen.
Ja. Also es gibt Zeichen von den Blutresultaten, von den Blutuntersuchungen. Aber damit wir das beweisen können, sehen wir das meistens unter dem Mikroskop.
Sehen Sie es auch schon den Leuten an, wenn die da reinkommen in Ihr Sprechzimmer?
Wenn die Leute mich fragen, ich kann das zu denen zeigen. Ich mache oft für die Kollegen, für die jüngeren Kollegen oft Fortbildungen, wo ich so Bilder vom Mikroskop zeigen kann, von den verschiedenen Blutzellen, die wir haben. Und wenn mich jemand anspricht, wenn für jemand das interessant ist, dann kann ich mit denen das zusammen anschauen.
Aber wenn ich jetzt eine bestimmte Blutkrankheit habe und ich komme da rein, sehen Sie mir das an, meinem Gesicht oder wie ich aussehe? Oder müssen Sie unter das Mikroskop schauen?
Also ich habe Zeichen.
Okay.
Was
gibt es für Zeichen?
Zum Beispiel, wenn Sie blass sind.
Ja, ich bin sehr blass. Stimmt was nicht mit mir? Oder wie wissen Sie jetzt, dass das normale Blässe ist,
also und keine Kranke? Sie sind nicht jetzt blass.
Ich bin nicht blass?
Sie sind ganz gut.
Oh, Sie sind der Erste, der mich als nicht blass
betrachtet. Sie haben ein gutes rotes... aktuell geht's.
Schön. Aus dem Mund eines Arztes beruhigt mich das sehr.
Also wenn jemand blass ist zum Beispiel, das bedeutet, dass er eine Blutarmut hat. Oder wenn jemand so kleine Blutungen hat oder Petechien, so kleine Blutungen in der Haut. Oder wenn ich sehe, dass jemand so in der Zunge so auch kleine Blutungen hat, das bedeutet, dass die Blutblätter können tief sein, die Thrombozyten, ist die Gerinnung nicht gut. Oder wenn jemand verschiedene Infekte hat, immer kommt mit Infekten, mit Lungeninfektionen, oder er sagt mir, dass eventuell hat er einen Harnwegsinfekt, oder ist immer krank, es kann sein, dass das Immunsystem nicht gut ist. Also die weißen Blutzellen funktionieren nicht so gut. Das sind so Zeichen, wo ich sehen kann, ob ein Patient, kann ich so einen ersten Eindruck haben, ob ein Patient krank ist oder nicht.
Und wie ist Ihre Trefferquote?
Bis jetzt bin ich meistens bin ich erfolgreich.
Erfolgreich heißt, dass Sie das Problem richtig erfassen und angemessen therapieren.
Also das erste Zeichen ist, was ich optisch sehe. Danach muss ich den Patienten klinisch untersuchen. Mache ich eine klinische Untersuchung. Danach kontrolliere ich sein Blut, machen wir verschiedene Blutuntersuchungen. Kann sein, dass wir auch so danach eine radiologische Untersuchung dann machen müssen, wie eine mittels CT oder ein Röntgenbild oder eine Sonographie. Und danach, wenn ich alle Ergebnisse habe, kann ich definitiv die Diagnose herstellen. Öfters bei Patienten, die sagen wir eine Blutarmut haben oder andere Probleme mit dem Blut, muss ich eine Knochenmarkpunktion durchführen. Die Knochenmarkpunktion zeigt, ob es ein Problem mit der Produktion gibt, ob der Organismus mit der Produktion kranke Zellen produzieren kann. Und das hat dann Folgen in unserem Organismus.
Sie sagen, dass neues Blut im Knochen entsteht.
Ja.
Gibt es in dem Fall auch altes Blut?
Also das Blut wird immer regeneriert. Die roten Blutzellen produzieren sich immer wieder.
Aber was passiert mit dem alten oder verbrauchten Blut? Oder?
Die werden dann langsam werden die von dem Körper aus, also der Körper ganz langsam lässt diese Blutzellen rausgehen.
Und wie macht er das? Über den Urin?
Meistens Urin oder auch mit vom Kolon,
ja.
Meistens mit Urin.
Und wenn ich jetzt eine frische Blutzelle bin, wie lange darf ich in so einem Körper rumschwimmen?
Das ist abhängig, was Sie für eine Blutzelle sind.
Erzählen Sie mal, ich bin ein rotes Blutkörperchen. Wie lange darf ich
bleiben? Also rote Blutzellen sind ungefähr 30 Tage.
Und die weißen?
Die weißen dauern länger. Die Blutblättchen zum Beispiel sind ungefähr 5 Tage. Der Körper muss weiter sich regenerieren lassen.
Und warum gibt es diesen Unterschied?
Das ist abhängig von der Zelle. Viele Zellen produzieren sich schneller und andere Zellen dauern mehr,
okay.
Bleiben mehr im Blut.
Jetzt mal gefragt wie ein Kind, warum gibt es rote und warum gibt es weiße Blutzellen?
Weil alle Blutzellen haben die Blutzellen haben verschiedene Funktionen. Die roten Blutzellen transportieren Sauerstoff zu den Organen. Das bedeutet, wenn wir nicht genug Blut haben, haben viele Organe nicht genug Sauerstoff. Deswegen bei einer Blutarmut sehen wir, dass die Muskeln nicht so gut funktionieren. Wir haben Probleme beim Schnupfen, weil der Organismus versorgt mit Sauerstoff nur die Organe, die sehr wichtig sind. Herz, Gehirn, Lunge. Die weißen Blutzellen spielen eine sehr große Rolle beim Immunsystem. Das bedeutet, wenn wir genug weiße Blutzellen haben, so eine spezielle Art, die Lymphozyten, ist das Immunsystem gut. Wenn wir tiefe weiße Blutzellen haben von verschiedenen Ursachen, dann ist das Immunsystem nicht so gut, Infektionen zu bekämpfen. Die Blutblättchen, das ist die dritte Kategorie, die wichtig ist, sind für die Gerinnung verantwortlich. Also wenn wir tiefe Blutblättchen haben, ist die Gerinnung nicht gut. Wir haben eine Wunde dann in der Hand oder am Fuß und also die Blutung bleibt für eine längere Zeit. Man stoppt nicht schnell die Blutung. Weil was machen die Thrombozyten? Die gehen und schließen die Wunde, machen einen Thrombus. Thrombus bedeutet, man schließt das Gefäß. Im Gegenteil, wenn wir zu viele Thrombozyten haben, zu viele Blutgeben, haben wir Thrombosen. Das bedeutet, die Thrombozyten müssen in einem normalen Bereich sein.
Was muss ich tun, wenn ich will, dass mein Blut gesund ist?
Das Wichtigste ist, dass jemand ein ausgeglichenes Leben hat, einen ausgeglichenen Lebensstil. Er muss eine sehr gute Ernährung haben.
Was heißt das?
Das bedeutet, wir müssen Gemüse, Proteinen, Obst, alles essen, weil wir haben oft Blutarmut durch Mangel, Vitaminmangel oder Eisenmangel. Das ist immer das Wichtigste. Jemand muss immer wieder eine Bewegung haben, damit das Blut zirkuliert, damit wir keine Thrombosen bekommen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so, dass wir auch genug schlafen, dass wir erholt sind, damit das unser Immunsystem gut genug ist, Infektionen zu bekämpfen.
Was ist mit Alkohol? Man hört ja immer wieder, ein Glas Rotwein pro Tag helfe.
Also helfe nicht. Das war so, viele Studien haben das gesagt für die Kardiologie, dass mit das Blut zirkuliert wird und dann nicht Thrombosen macht. Aber insgesamt, wir müssen nicht zu viel Alkohol trinken. Ein Glas Wein jeden Tag oder zwei Bier pro Woche wäre genug.
Das heißt, der normale Lebensstil mit zu wenig Erholung, hohes Stresslevel, viel Sitzen, wenig Bewegung und viele Fertiggerichte ist für das Blut
nicht gut.
Terrorismus, kann man sagen.
Ja. So entstehen viele, viele Probleme wie Thrombosen oder wenn jemand auch nicht genug isst und nicht keine gute Ernährung hat, verschiedene Mangel wie Vitamin B12-Mangel, Folsäuremangel, das kann dann zu einer Blutarmut führen.
Das heißt, wenn ich mich schlecht ernähre und schlecht lebe, unausgeglichen, dann was ist das erste Anzeichen, auf das ich achten muss?
Schwäche, Müdigkeit, Probleme beim Schnupfen und infektanfällig.
Das heißt, wenn ich häufig krank bin, dann merke ich, etwas stimmt nicht mit meinem Blut.
Ja.
Okay.
Ja. Blut und zusätzlich auch Immunsystem. Die beiden sind zusammen dann, haben eine Verbindung.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie den Leuten mit all Ihrer Erfahrung mittlerweile ziemlich gut ansehen, ob was möglicherweise schief ist. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie da in einem Restaurant sitzen oder unter Menschen sind? Schauen die sich dann die alle an und gucken, ob das Blut da in Ordnung ist? Oder kann man da Abstand nehmen als Hämatologe?
Also als Gewohnheit, ich mache es. Also ich sehe viele Leute an, wie die im Gesicht aussehen oder wenn ich sehe, dass sie blass sind oder zum Beispiel, wenn jemand so einen nicht so normalen Mundwinkel hat, das ist auch ein Zeichen, dass jemand eine Blutarmut hat. Weil das ist ein Zeichen, dass jemand einen Mangel hat
auf also Vitaminen. Wenn jemand sehr traurig quasi aussieht, so.
Wenn der Mundwinkel nicht normal ist. Das ist zum Beispiel, sage ich jetzt so ein Beispiel. Aber
das heißt, Leute, die grinsen, die haben einen guten Blutspiegel,
kann man sagen. Ja, genau. Aber gut, weil ich sehe sehr viele Patienten jeden Tag und ich bin gewöhnt, auch die Patienten auch am Anfang zu sehen und zu unterscheiden, ob sie gesund sind oder nicht. Ich mache das leider auch in meiner Freizeit.
Und sprechen Sie da Leute auch an? Sagen Sie, Sie sind etwas blass?
Ja, ich mache das. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass ein Patient ein Ikterus hat.
Was ist
Ikterus?
Das?
Ikterus ist, wenn die Augen gelb sind.
Ja.
Dann ich sage, Sie haben Ikterus, Sie müssen sich untersuchen lassen, das Blut. Mhm. Oder wenn ich sehe zum Beispiel, dass ein Patient sehr blass ist oder Probleme mit dem Schnupfen hat, sage ich Ihnen auch, bitte lassen Sie sich von Hausarzt untersuchen. Und der Hausarzt kann er sich bei mir dann melden.
Und wie kommt das so an, wenn Sie das machen?
Die meisten Leute reagieren nicht so glücklich, wenn ich das sage. Aber viele haben das gemacht. Also die haben auch nicht, die haben sich nicht bedankt, aber sie haben gesagt, wenn Sie das sagen, dann machen wir das. Aber das mache ich oft.
Was heißt oft?
Also wenn ich jetzt in ein Lokal gehe und sehe jemanden, wo ich das ganz klar sehen kann, ich spreche das an.
Und ist das etwas, was Sie häufig sehen, diesen Ikterus?
Ich sehe das häufig, weil das ist etwas, das bei vielen, vielen Leuten passieren kann. Es gibt eine Krankheit, die eigentlich unauffällig ist. Das heißt Morbus Gilbert. Das macht einen kleinen Ikterus. Aber damit wir etwas Schlimmeres ausschließen, müssen wir immer eine Blutuntersuchung machen.
Und das heißt, obwohl Sie da jetzt nicht unbedingt viel Freude auslösen, verstehen Sie Ihre Aufgabe doch so, dass Sie weitermachen damit?
Ich sage das höflich, natürlich. Ich kann nicht zu jemandem gehen und sagen, Sie haben eine Blutkrankheit. Aber ich sage zum Beispiel, dass ich sehe, dass Ihren Augen gelb sind, damit wir, bitte können Sie das bitte beim Hausarzt abklären lassen.
Und es gab noch nie jemanden, der sich bedankt hat?
Bedankt noch nein, noch nicht, nein.
Ha.
Noch nicht.
Kennen Sie die Serie What We Do in the Shadows?
What We Do in the Shadows?
Es ist eine sehr lustige, wirklich gut geschriebene Vampir-Serie.
Ja.
Und ich wollte fragen, ob ein Hämatologe auch Vampirfilme schaut. Und wenn ja, warum? Und wie
also
das ist.
Ich habe Vampirfilme schon geschaut. Ich kann mich erinnern, wie heißt dieser Film mit Tom Cruise und Brad Pitt?
Interview with the Vampire.
Yes,
einer exactly. der besten Vampirfilme.
Exactly, exactly. Ja. Das habe ich sehr interessant gefunden. Aber gut, das ist etwas nicht Reales. Das habe ich so interessant gefunden, aber das ist nur in Hollywood.
Tom Cruise sah ja in dem Film sehr schlecht aus.
Tom Cruise war weiß, genau, ja.
Ja.
Ganz blass.
Er wäre ein Fall gewesen für Sie.
Fall gewesen. Deswegen braucht er auch Blut zu trinken, weil er sehr blass war.
Früher hat man ja die Leute zur Ader gelassen.
Ja.
Und heute blickt man ja etwas kritisch darauf, aber man macht das immer noch.
Wir machen das immer noch. Aber früher haben die das gemacht, weil die Idee und die Logik war, wenn jemand eine, so sagen wir, eine Infektion hat oder eine Bluterkrankung, man muss diesen Bakterien oder diese Erkrankung rauslassen. Und durch einen Aderlass dachten damals die damaligen Kollegen, dass sie das Problem lösen können oder dass sie das Problem verbessern können. Jetzt machen wir Aderlässe für spezielle, wir haben spezielle Indikationen. Die eine Indikation ist, wenn jemand zu viel Blut hat. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Polyglobulie. Das bedeutet, jemand hat zu viel Blut. Und wenn jemand zu viel Blut hat, ist es Gefahr, Thrombosen zu bekommen. Es ist eine Indikation, einen Aderlass zu machen, damit wir den Organismus entlasten können. Die zweite Indikation, wenn wir jetzt einen Aderlass machen, ist, wenn jemand zu viel Eisen hat im Blut. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Hämochromatose. Und wenn wir nicht mit den Aderlässen starten, damit wir den Ferritin-Level, den Eisen-Level dann, den Eisenstatus dann vermindern können, dann kann es Probleme mit Organen wie Herz oder Leber dann passieren. Deswegen, wir haben diese zwei speziellen Indikationen, wo wir Aderlässe immer noch machen.
Und wie macht man den Aderlass, so wie früher?
Das ist wie eine Blutspende. Also früher hatten die Ader mit einem Messer geschnitten und dann das Blut gelassen in einen Topf.
Ja.
Wie ich das in Büchern gelesen habe oder in Filmen gesehen habe. Jetzt mal ist das wie eine Blutspende. Es gibt einen Aderlassack, eine Nadel, die geht direkt in die Vene und dann lässt man das Blut. Und der Aderlass ist ungefähr 450 Milliliter Blut.
Aber dieses Blut wird nicht gespendet?
Leider nicht.
Warum nicht?
Weil die Blutbank,
weil es nicht gesundes Blut
genau,
ist?
Genau, die Richtlinien von einer Blutbank, wo ich auch früher gearbeitet habe, ist, dass wenn wir einen Verdacht haben, dass wir eine Krankheit haben oder eine Blutkrankheit haben oder Verdacht, dass es vergiftet ist, das Blut mit einem Bakterium, es muss nicht benutzt werden.
Und was passiert dann damit?
Wir schmeißen das weg. Leid.
Stichwort Blutspende. Ist das etwas, was Sie selber auch machen?
Ich mache das auch, ja. Alle 6 Monate.
Ja. Und warum alle 6 Monate?
Man kann das alle 3 Monate machen, aber dann habe ich gesehen, nach 3 Monaten, dass ich tiefe Eisenwerte hatte durch die Blutspende. Und wir haben mich entschieden, dann alle 6 Monate zu machen. Also bei den Männern, wenn die genug Blut haben, wenn die Blutwerte stimmen, wenn man genug Eisen hat, man kann das alle 3 Monate machen. Bei den Damen ist das, die Indikation ist alle 6 Monate, weil die meisten Frauen haben tieferen Eisenwerte.
Warum das?
Weil die verlieren zu viel Eisen durch die Periode. Also bis von 16 bis 50 verlieren die Damen sehr viel Eisen durch die Periode, durch den Blutverlust. Deswegen, wir versuchen das nicht so oft, so Blutspende bei den Damen so zu planen.
Wird genug Blut gespendet?
In der Schweiz, ja. Also in der Schweiz, wir sind sensibilisiert. Wir sind sensibilisiert, in den südlichen Ländern nicht.
Also warum ist das da anders?
Weil die Leute haben immer die Logik und die Mentalität, dass man muss nicht sein eigenes Blut spenden. Es passiert etwas, wenn sie das Blut spenden.
Also ein Aberglaube?
Oder? Das ist die Logik. Ich möchte nicht mein Blut spenden. Ich möchte nicht mein Blut verlieren.
Das wird als Verlust empfunden.
Als Verlust. Obwohl die verstehen nicht, dass das Blut wieder sich regeneriert wird. Und also als ich in Korfu dort gearbeitet habe, 2 Jahre, das war ein großes Problem, weil das ist eine Insel, die viele Touristen hat. Mhm. Es gibt viele Unfälle. Und viele Leute brauchen Blut. Und deswegen hatten wir ein großes Problem im Sommer. Wir haben viele Leute dann, viele Leute, die wir schon kannten, die Blutspender waren, immer angerufen, um zu kommen, damit sie weiter Blut spenden.
Und da war dann die Kadenz höher. Da hat man gesagt, du musst leider häufiger kommen als alle 3 Monate.
Ja, genau. Gut, 3 Monate ist die Grenze. So 2,5 Monate kann man auch, wenn die Blutwerte gut sind, vielleicht auch überlegen, wenn jemand eine sehr seltene Blutgruppe hat und wir brauchen unbedingt das Blut. Es gibt seltene Blutgruppen, wie zum Beispiel 0-negativ oder A-negativ. Wenn wir das brauchen, dann rufen wir die Blutspende.
Wenn der Rettungswagen kommt, dann wird da meist eine Infusion gelegt.
Ja.
Wo ist die Schwelle zur Blutkonserve? Ab wann sagt man, jetzt brauchen wir Blut, nicht nur Flüssigkeit, jetzt brauchen wir richtiges Blut?
Also die Grenze bei uns ist immer, das, also wir messen das Hämoglobin. Das Hämoglobin, die Indikation, eine Bluttransfusion zu machen, ist bei Hämoglobin unter 7,0 Gramm pro Deliter und bei Patienten, die eine Herzerkrankung haben, unter 8,0. Also gesunde Patienten, die Blut verlieren, ist 7 die Grenze, 7,0. Patienten, die eine kardiologische Erkrankung haben, 8,0.
Was genau ist das Hämoglobin? Also ist der Anteil der
Von den roten Blutzellen.
Die Körperchen.
Ja, von den roten Blutkörperchen. Natürlich, ich habe vergessen zu sagen, wenn jemand blutet, der muss sowieso Bluttransfusionen bekommen, weil das wird alles abfallen. Wenn jemand eine massive Blutung hat nach einem Unfall oder nach einem Kampf oder von Leuten, die zum Beispiel miteinander sich mit Messer zerstechen und alles dann, und die haben eine große Blutung, meistens bei den inneren Organen, dann muss man schnell auch Transfusion geben.
Haben Sie das schon mal machen müssen?
Ja, ja. Obwohl eine Transfusion zu geben ist nicht so einfach, weil wir müssen das Blut zuerst kontrollieren, kreuzen. Damit diejenige Konserve, die jemand bekommt, muss immer kontrolliert werden. Es muss dieselbe Gruppe sein, das muss identisch mit dem Patienten sein, der das Blut bekommt.
Gibt es noch etwas anderes, was identisch sein muss, oder nur die Blutgruppe?
Das ist Rhesus und Blutgruppe. Und
was ist dann, der Rhesus-Faktor, heißt das, oder?
Das ist, ja genau, das ist Plus oder Minus, was wir haben. Wir haben vier Blutgruppen, A, B, 0 und AB, und wir haben Rhesus, das ist eine andere Kategorisierung, Plus und Minus. Und dann gibt es andere kleine Subgruppen, die wir nach einem gewissen Alter, bis einem gewissen Alter auch kontrollieren. Jetzt, wenn jemand unbedingt Blut bekommen muss, also in denselben Moment, man gibt immer 0 negativ. Weil 0 ist eine Gruppe, die bei allen spenden kann, gibt kein Problem. Und eine negative Rhesus kann bei allen auch ohne Probleme dann gespendet werden.
Das ist einfach nicht so ideal.
Null negativ kann bei allen gespendet werden, das macht keine Reaktionen. Null negativ.
Aber umgekehrt kann es Reaktionen machen.
Umgekehrt kann es Reaktionen.
Was kann da passieren?
Also die Reaktionen, die nach einer falschen Bluttransfusion passieren kann, sind am Anfang eine allergische Reaktion bei dem Patienten. Das bedeutet Juckreiz, rot im Gesicht, rot im Körper, bis zu Anaphylaxie, wo er nicht atmen kann. Und das Zweite, was passieren kann, ist eine Hämolyse. Hämolyse bedeutet, dass die roten Blutzellen miteinander sich zerstören. Allein. Das ist das Gegenteil, was wir hoffen. Weil wenn wir Bluttransfusion geben, möchten wir die Konzentration von den roten Blutzellen erhöhen. Und durch eine Hämolyse passiert das Gegenteil. Deswegen, man passt sehr gut auf jetzt in unsere Zeit, dass es nicht passiert.
Aber ich nehme an, in der Schweiz ist die Situation besser als anderswo.
Natürlich. In der Schweiz, in unseren Ländern, jetzt die Schweiz oder Europäische Union oder Amerika, passiert sowas nicht.
Haben Sie mittlerweile eine Familie hier in der Schweiz?
Ich habe eine Partnerin und sie ist schwanger jetzt.
Gratuliere.
Danke.
Das heißt, eine Rückkehr nach Griechenland ist für Sie jetzt kein Thema.
Keine Option. Nein.
Also glauben Sie, dass das nie wieder passieren wird?
Vielleicht nach wenn ich in die Pension gehe. Vielleicht wenn ich ab 65, wenn meine Partnerin da auch einverstanden ist, dann können wir das überlegen. Aber aktuell jetzt, wo ich immer noch aktiv bin und mit meiner Arbeit zufrieden bin, wo wir jetzt ein Kind bekommen, wir möchten hier bleiben.
Wie lange sind Sie jetzt schon weg von Griechenland?
2010, 13 Jahre.
Und wie blicken Sie jetzt auf Ihre Heimat mittlerweile?
Von der finanziellen Seite ist die Situation besser geworden. Das, was mich so traurig macht, ist, dass viele Fachleute kommen nie zurück. Und die bleiben im Ausland. Für sie ist es gut, aber für das Land ist nicht gut. Weil die verlieren Fachleute, die können also das Land und viele Strukturen dort entwickeln. Also in der Zwischenzeit gibt es große Probleme mit unserem Gesundheitssystem, weil wir haben keine Ärzte. Alle Ärzte sind ins Ausland. Wir haben keine Pflege, wir haben kein Personal in den Spitälern. Und das bringt das Gesundheitssystem an den Grenzen.
Und wie ist das, wenn ein Gesundheitssystem so an der Grenze oder schon über der Grenze operiert? Was heißt das konkret?
Das heißt, dass die Leute mehr privaten Träger, Richtung privaten Träger schauen. So private Spitäle, weil es gibt immer noch Leute, die für ihre Gesundheit Geld ausgeben möchten. In Griechenland, bei den meisten Südländern, ist die Situation nicht wie in der Schweiz. Also die private Träger sind ganz privat. Das bedeutet, wenn jemand dort eine Behandlung möchte, muss das Geld vorher geben, als Garantie. Danach kann er sich betreuen lassen. Es gibt viele Leute, die das möchten, weil die möchten eine gute Betreuung. Das ist immer ein Problem für die normalen Spitäler, weil dann haben die auch keine Patienten, aber auch kein Personal. Viele Kollegen auch möchten gerne in einen privaten Träger gehen, umziehen, wenn nicht im Ausland. Das bringt ein Durcheinander in unserem Gesundheitssystem.
Das heißt, für Menschen, die knapp bei Kasse sind, die stehen dann da.
Ja, ja. Ist die Situation nicht ideal?
Also ist nicht ideal, wahrscheinlich stark untertrieben, oder?
Es ist problematisch, weil wenn jemand, sagen wir, eine Operation braucht, er muss warten. Gut, wenn es eine dringende Operation ist, natürlich passiert es. Aber für Operationen, wo wir in der Schweiz zum Beispiel 1-2 Tage warten, ist die Dauer, die Wartezeit in Griechenland viel höher, viel länger.
Das heißt?
Das heißt, man muss warten.
Im Spital bleiben. Wochen, Monate?
Abhängig von der Operation, abhängig wie viele Kollegen bereit sind, abhängig in welchem Spital. In den Großstädten ist es besser, wie Athen oder Saloniki. In den Kleinstädten ist es nicht so einfach.
Ist das eine Situation, die Sie regelmäßig verfolgen?
Ja, ich verfolge sie, weil ich habe viele Kollegen, die dort arbeiten, viele Freunde und natürlich meine Eltern.
Und was sagen die? Gibt es da niemanden, der sagt, hey, wir brauchen Leute wie dich, komm wieder her? Oder?
Das sagen viele Kollegen, aber das ist meine Entscheidung. Ich entscheide für mich und meine Familie jetzt.
Aber Sie haben nicht das Gefühl, Sie seien da quasi verpflichtet? Oder wie ist das für Sie, wenn Sie das hören?
Also ich bin verpflichtet, Kollegen zu helfen und meiner Familie zu helfen. Also meine Eltern, die dort sind. Und deswegen, wenn mich die Kollegen fragen, eine fachärztliche dann Frage oder wenn die so eine Hilfe brauchen oder dann bin ich immer bereit.
Und Ihre Eltern, wie ist das für Sie, dass der Sohn schon seit 13 Jahren so weit weg ist?
Das ist schwer. Das ist schwer, weil in Griechenland sind wir eng mit der Familie. Und die möchten uns immer sehen. Meine Schwester ist im Verlauf auch nicht mehr in Thessaloniki. Sie wohnt auch in Athen. Ist auch so nicht weit, aber das ist nicht gerade, wo die wohnen und deswegen, die sind allein. Ich mache immer Sorgen um meine Eltern. Deswegen, wir haben so sehr oft Kontakt und wenn ein Problem im Verlauf ist, involviere ich schnell Kollegen, die ich vertraue dort in Griechenland.
Sie sprechen denn die engen Familienbande in Griechenland an. Das ist ja bei uns in der Schweiz nicht ganz so eng. Wie ist das für Sie, wenn Sie das beobachten?
Am Anfang hat es mich mehr beeindruckt, um ehrlich zu sein, dass die Kinder so sehr schnell von der Familie, vom Familienhaus, von den Eltern weggehen und ihre eigene Familie machen. Und es ist die Mentalität hier in der Schweiz, dass von der Zeit, wo die Kinder eine Familie machen, die haben dann eine eigene Familie. Also wir empfinden das nicht so in Griechenland. Meine Eltern sind immer meine Familie. Das bedeutet,
die Familie wird einfach größer. Es gibt nicht eine neue Familie, wie hier.
Genau. Die Familie ist immer größer und ich habe immer die Pflicht, meine Eltern aufzupassen. Wenn etwas passiert, ich bin der Einzige, der sie dann verpflichten kann und helfen kann.
Aber wenn der Familiensinn so eng ist, dann ist ja die Situation, die Sie hier haben, eigentlich schmerzhaft, oder?
Ja, das ist schmerzhaft.
Auch für Sie?
Auch für mich.
Wie gehen Sie damit um?
Ich versuche, so regelmäßig in Kontakt zu haben. Ich spreche immer mit meiner Mutter und meinem Vater alle 2 Tage. Ich versuche, oft nach Griechenland zu gehen.
Was heißt oft?
Am Anfang war es alle 3 Monate. Jetzt ist es zwei bis dreimal im Jahr. Dasselbe gilt auch für meine Partnerin, weil sie ist Türkin. Und sie ist auch sehr eng mit ihrer Familie. Deswegen versuchen wir, dass wir die Eltern hier einladen, dass wir oft zum Beispiel einmal nach Griechenland, einmal in die Türkei gehen können, weil dass wir oft zum Beispiel auch Kontakt haben. Jetzt gibt es zum Glück Facebook, es gibt WhatsApp, es gibt alle diese so Verbindungen, die man haben kann, und dass wir immer jeden Tag ein Update haben, wie es dem geht.
Wie geht es Ihren Eltern jetzt gerade?
Gut. Also meine Mutter hatte voriges Jahr ein Problem, so ein onkologisches Problem. Wir haben das schnell gelöst. Wir haben schnell die Diagnose gemacht und schnell das gelöst.
Aber es hilft, dass Sie hier Möglichkeiten haben und auch das Wissen haben und vermutlich auch die Mittel haben, um einzugreifen.
Ja, genau.
Ein großer Segen.
Ja. Weil im Verlauf auch in der Schweiz, ich habe mich entwickelt. Ich bin jetzt viel erfahren und ich habe vieles gelernt in diesen 10 Jahren, wo ich in der Schweiz bin.
Was möchten Sie noch lernen?
Also ich bin von den Leuten, die sich immer weiter entwickeln möchten. Das bedeutet, ich versuche immer Fortbildungen zu machen. Ich versuche immer dann, das gilt auch nicht nur für mich, auch für meine Mitarbeiter hier in der Praxis. Ich versuche, in Kongressen zu gehen, also alle Updates und alles zu verfolgen. Ich versuche mich weiterzuentwickeln durch Seminare, vielleicht dann eine Masterarbeit, ein MBA oder danach dann ein PhD. Also ich versuche immer dann weiter mich zu entwickeln.
Was ist das Letzte, was Sie gelernt haben über das Blut?
Also es war etwas sehr Interessantes, weil ich war in Athen, das war das internationale Myelom-Kongress, das war Ende September jetzt. Myelom ist eine Knochenmarkserkrankung. Und es war sehr interessant, wie man jetzt das Myelom behandeln kann, weil es gibt viele Immuntherapien und auch Gentherapien. Und das hilft sehr gut. Das hat die Lebenserwartungen beim Myelom sehr hoch jetzt gebracht. Das ist für mich sehr spannend, wie die Medizin von vor 20 Jahren nur mit Chemotherapien jetzt auf eine Immuntherapie, auf eine Gentherapie sich umgestellt hat.
Das heißt, es ist mehr Hoffnung für kranke Menschen
in
den letzten 20 Jahren entstanden.
Ja. Beim Myelom, die letzten 5 bis 10 Jahre, haben insgesamt bei den hämatologischen Erkrankungen in den letzten 20 Jahren die Lebenserwartung hat sich verbessert.
Kann man das beziffern?
Zum Beispiel das Myelom war eine, wenn ich jetzt über Myelom spreche, Lebenserwartung war am Anfang 5 Jahre, als ich die Hämatologie vor 20 Jahren angefangen habe. Jetzt ist es eine chronische Erkrankung. Das ist über 10 Jahre und das dauert 20 Jahre.
Das heißt, man kann damit leben?
Ja, man kann damit leben. Es ist eine chronische Erkrankung geworden.
Ja.
Oder auch andere Probleme wie eine chronische Leukämie, die früher nicht heilbar war, ist jetzt heilbar. Nicht bedeutet heilbar, dass wir sie unter Kontrolle haben können. Oder auch andere Probleme wie Probleme mit der Blutproduktion, die Myelodysplasie-Syndrom, können wir jetzt behandeln und ein Patient kann eine längere Zeit ohne Probleme leben.
Ich höre eine gewisse Begeisterung heraus. Also Sie sind zuversichtlich.
Ich bin begeistert mit meiner Spezialisierung. Und deswegen liebe ich auch meine Arbeit.
Herr Dr. Loukidis, das war ein ganz tolles Gespräch. Lehrreich und aufschlussreich. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Bitteschön, bitte Herr Mayer. War auch für mich ein angenehmes Gespräch.
Dankeschön.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Mayer.